Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Wir setzen die Betrachtung des Römerbriefes fort. Im vorigen Abschnitt über die Rechtfertigung aus Glauben ging es um wichtige Fragen der Lehre. Paulus hat lebendig dargestellt, dass der Mensch Sünder ist. Dann hat er gezeigt, dass Gott eine Gerechtigkeit für Sünder beschafft hat und hat dabei erklärt, was Gerechtigkeit aus Glauben bedeutet. Jetzt illustriert er dies an einem Beispiel. Im vierten Kapitel zeigt nun Paulus an zwei Figuren aus dem Alten Testament, dass der Glaube nicht das gesamte Alte Testament ausschließt. Abraham und David, diese beiden Schlüsselfiguren, waren herausragende Männer und wurden gerettet. Nicht durch Gesetz, sondern durch Glauben. Zuerst wurde Abraham geboren, lebte und starb 400 Jahre vor der Gabe des Gesetzes. Also lebte Abraham gar nicht auf Basis des mosaischen Gesetzes, weil es das zu seiner Zeit noch nicht gab. Gott rettete ihn auf anderer Grundlage, nämlich durch Glauben. Und wie war es mit David? Nun, offen gesagt, konnte auch David nicht gerettet werden, weil er das Gesetz hielt. Das Alte Testament stellt heraus, dass David das Gesetz brach. Und doch rettete ihn Gott. Wie? Nun durch Glauben. David vertraute Gott und glaubte Gott. Selbst in seiner Sünde kam er und bekannte sie Gott. Gott nahm ihn an und rettete ihn durch Glauben. Zur Zeit des Paulus standen Abraham und David beim Volk Israel wahrscheinlich höher in Ansehen als jede andere Person aus dem Alten Testament. Abraham war Begründer der hebräischen Nation und David ihr größter König. Paulus gebraucht diese verdienstvollen Männer des Alten Testaments, um seine Aussage aus Kapitel 3 zu unterstreichen, dass es eine Harmonie und Übereinstimmung gibt in den Aussagen des Gesetzes und des Evangeliums. Obwohl diese zwei entgegengesetzte Systeme darstellen, steht keines mit dem anderen in Widerspruch oder kämpft mit dem anderen. Sie schließen sich auch nicht gegenseitig aus. Selbst unter dem Gesetz und vor dem Gesetz war es der Glaube, den Gott als einziges forderte. Abraham wurde schon vor dem Aufkommen des Gesetzes aus Glauben gerechtfertigt. Und David sang unter dem Gesetz von der Rechtfertigung aus Glauben. Paulus stellt keine seltsame neue Lehre auf, die das Alte Testament aufhebt. Paulus lässt nicht die Juden im Meer des Lebens treiben, gehalten nur von einem Anker, anstatt sie in einem Rettungsboot zu bergen. Paulus zeigt, dass Abraham und David in demselben Rettungsboot sind, das er auch den Menschen seiner Zeit anbietet. Und auf dem steht der Name Rechtfertigung aus Glauben. Das Gesetz war ein Erzieher. Es nahm den Menschen unter dem Gesetz an die Hand, um ihn zum Herrn Jesus Christus zu führen. An den ersten 5 Versen in Kapitel 4 ist zu sehen, dass Abraham durch den Glauben gerechtfertigt wurde. Ich beginne mit Vers 1. Was sagen wir denn von Abraham, unserem leiblichen Stammvater? Was hat er erlangt? Ich möchte diesen Gedanken des Paulus etwas umformulieren, um den Gedankengang besser nachzuvollziehen. Was sollen wir denn sagen, was Abraham, unser Stammvater, erlangt hat, nach dem Fleisch, das heißt mit natürlicher menschlicher Anstrengung? Das Denn, das am Anfang dieses Kapitels steht, verbindet mit dem, was Paulus im dritten Kapitel gesagt hat, dass das Evangelium das Rühmen ausschließt und das Gesetz bekräftigt. Davon war bereits die Rede. Abraham und David bestätigen diese Aussage des Paulus. Paulus verwendet den feststehenden Ausdruck, was sagen wir denn, hier und in anderen beweisenden Abschnitten seines Briefes. Im ersten Teil ging es Paulus nicht darum, zu beweisen oder zu belegen, dass der Mensch Sünder ist. Aus diesem Grunde haben wir diese Formulierung dort nicht gefunden. Auch im letzten Teil des Briefes, der praktischer Natur ist, kommt sie überhaupt nicht vor. Der Ausdruck Abraham, unser Stammvater, zeigt, dass das Volk Israel mit Abraham begann. Stammvater ist meiner Meinung nach eine außergewöhnliche Redeweise. Sie zeigt den Wert, den man Abraham gegeben hat, weil er sowohl zeitlich als auch wegen seiner herausragenden Rolle an erster Stelle stand. Vor vielen Jahren, als ich Pastor in Nashville war, wurde ich von mehreren Freunden eingeladen. Es waren Freunde, die ich schon kannte, bevor ich mich für den Dienst ausbilden ließ, jüdische Freunde. Sie luden mich dazu ein, vor einer Gruppe der Hebräischen Vereinigung junger Männer eine Rede zu halten. Da habe ich bei ihnen von der Herrlichkeit des mosaischen Gesetzes gesprochen. Überraschend war zu entdecken, dass sie ihre Abstammung mit Abraham beginnen ließen. Sie gingen niemals weiter zurück. Ziemlich viele ihrer Fragen machte das deutlich. Schließlich fragte ich sie, zählen Sie denn nicht Noah oder Adam zur Ahnenreihe? Da lachten die jungen jüdischen Freunde und sagten, nein, wir hören bei Abraham auf. Er ist unser Stammvater. Leiblich kann als nähere Bestimmung zu Abraham oder zum Verb erlangt gemeint sein. Was hat er denn leiblich erlangt? Abraham hat es erreicht, dass seine leiblichen Taten nicht zum Rühmen führten, sondern Scham und Verwirrung erzeugten. Das war, was Abrahams Taten auszeichnete. Er hatte nichts, womit er sich rühmen konnte. Aber verstehen Sie mich nicht falsch, ich denke, Abraham war ein großer Mann, besonders im Umgang mit seinem Verwandten Lot. Er ließ nicht zu, dass ihn die Könige von Sodom und Gomorra belohnten. Aber zu anderer Zeit hat Abraham Gott nicht geglaubt, und er machte sich ab nach Ägypten. Die Geschichte mit der kleinen ägyptischen Magd, die er sich nahm, und dem Sohn, den er von ihr hatte, das sind Angelegenheiten, auf die Abraham nicht stolz sein kann. Achten wir einmal darauf, wie Paulus diesen Gedanken im zweiten Vers weiterentwickelt. Das sagen wir. Ist Abraham durch Werke gerecht, so kann er sich wohl rühmen, aber nicht vor Gott. Ginge es um Werke, das heißt Werke des Fleisches, die Abraham rechtfertigten oder gerecht sprächen, hätte er sich wohl rühmen können, aber nicht vor Gott. Er kann sich selbst rühmen, aber das kann er nicht vor Gott. Es wird vorausgesetzt, dass Abraham gute Werke getan hatte, die vor Gott zählen. Und tatsächlich hat Abraham viele gute Taten vorzuweisen. Aber das Erstaunliche ist, diese guten Werke sind nicht die Grundlage zu seiner Errettung, sondern die Folge seiner Errettung. Sie sind das Ergebnis davon, dass er durch Glauben gerechtfertigt war. Da kann man mal sehen, dass sich Jakobus und Paulus nicht gegenseitig widersprechen, wenn Jakobus sagt, ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt worden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Jakobus 2, Vers 21. Die Werke, die Jakobus beschreibt, sind nicht Werke des Fleisches unter dem Gesetz, denn Abraham war ja nicht unter dem Gesetz. Sie waren also Werke des Glaubens. Abraham glaubte Gott und opferte Isaak. Aber hat er das tatsächlich getan? Nein, Gott hat ihn daran gehindert und ließ ihn die Sache nicht zu Ende führen. Weshalb? Weil es verkehrt war. Beachten Sie, Paulus und Jakobus zitieren denselben Vers. Abraham glaubte Gott, und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. 1. Mose 15, Vers 6. Aber Jakobus geht an das Lebensende von Abraham, dem Zeitpunkt, als er Isaak opfert. Abraham steht auf gleicher Basis wie der schwächste Sünder. Zugegeben, er hat Werke, deren er sich rühmen kann. Aber er könnte sich niemals vor Gott rühmen, weil Gott die Werke des Fleisches nicht akzeptiert. Werke des Fleisches können vor der Heiligkeit Gottes nicht bestehen. Und wahrscheinlich waren auch Abrahams Werke befleckt, in dem Sinne, dass sie nicht ungefärbt waren. Doch wichtiger ist das, was Paulus in Vers 3 beschreibt. Denn was sagt die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Paulus beruft sich auf die Heilige Schrift als letzte Autorität. Er sieht sie hier sogar als Person. Die Schrift ist Gott, der redet. Was sagt die Schrift? Es gibt keine andere Autorität, auf die er sich berufen kann. Dr. Benjamin Warfield, einer der einflussreichsten konservativen Theologen am Beginn des 20. Jahrhunderts, sagte, die Bibel ist Gottes Wort in dem Sinne, dass, ganz gleich, was die Bibel sagt, es immer Gott ist, der redet. Ich wünschte, dass mehr Männer, die sich evangelikal nennen, das Wort Gottes wirklich glauben. Glauben, dass es wirklich das Wort Gottes ist, das heißt, dass Gott darin spricht. Paulus zitiert in diesem Brief etwa 60 Mal direkt aus dem Alten Testament. Dieses Zitat hier ist natürlich 1. Mose 15, Vers 6. Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Paulus sagt, hört, was die Schrift sagt. Gott spricht zu euch durch das Wort. Wie gewaltig ist das? Das Versprechen wurde Abraham in dem Augenblick gegeben, als er Gott die Frage stellte: Was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder. 1. Mose 15, Vers 2. Gott gab ihm keine weiteren Sicherheiten außer der Bestätigung seiner Zusage, dass Abrahams Nachkommenschaft so zahlreich sein würde wie die Sterne. Mit anderen Worten, Abraham glaubte Gott einfach. Er verließ sich einzig und allein auf das bloße Wort Gottes und wurde darüber ruhig. William R. Newell hat es so ausgedrückt: Es bedeutete keine Ehre, kein Verdienst für Abraham, dem treuen Gott zu glauben, der nicht lügen kann. Die Ehre gehört Gott. Als Abraham Gott glaubte, tat er das Einzige, was ein Mensch tun kann, ohne etwas zu tun. Gott machte die Aussage, er gab das Versprechen und er kümmerte sich darum, es zu erfüllen. Abraham glaubte in seinem Herzen, dass Gott die Wahrheit sagte. Dazu war keine Anstrengung nötig. Abrahams Glaube war keine Handlung, sondern eine Haltung. Sein Herz hat sich vollständig weggewandt von sich und hin zu Gott und seinem Versprechen. Das ließ Gott die Freiheit, sein Versprechen zu erfüllen. Der Glaube war für Abraham weder eine verdienstvolle Tat, noch lag darin eine Charakter- oder Wesensänderung Abrahams. Er glaubte einfach, Gott würde das ausführen, was er zugesagt hatte. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. 1. Mose 12, Vers 3. Wie erstaunlich! Das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Gott rechnete es ihm an, Gott schrieb es ihm gut. Er schrieb es ihm zu als Gerechtigkeit. Es war keine Gerechtigkeit, aber so hat Gott es bewertet. Weiter mit Vers 4. Dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Römer 4, Vers 4 bis 5. Es entspricht einer allgemeinen Regel, dass einem Arbeiter Lohn bezahlt wird für die Dienste, die er erbringt. Jemand arbeitet für den und den Stundenlohn oder er bekommt das und das für eine bestimmte Arbeit. Offensichtlich war Abraham kein Arbeiter, denn er hat sich das, was er empfing, nicht erarbeitet. Er erhielt seine Erlösung auf einer gänzlich anderen Basis und das war unverdiente Güte, durch die Gnade Gottes. Und er glaubte Gott. Dem aber, der mit Werken umgeht, heißt: Da ist nichts, was man tun kann, das Erlösung verdient. Außer man glaubt an ihn, nämlich an Gott, der die Gottlosen für gerecht erklärt. Und eine einzige Art Menschen rettet Gott, es sind die ungerechten Menschen. Und wenn mich jemand fragt, meinen Sie damit, dass Gott keine guten Menschen rettet? Dann frage ich zurück, ja, können Sie mir denn einen nennen? Gott wird jeden retten, der gut ist, aber, wie heißt es in der Heiligen Schrift, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Römer 3, Vers 10. Das gilt nach Gottes Maßstab, nicht nach meinem zu vernachlässigenden Maßstab oder nach Ihrem. Wenn Sie jemanden anführen wollen, der gut ist, dann machen Sie Gott zum Lügner. Sind Sie dazu bereit? Und natürlich müssen Sie das dann beweisen. Sein Glaube wurde als Gerechtigkeit angerechnet. Glaube ist die einzige Erfordernis. Gott akzeptiert den Glauben anstelle von Werken. Es gibt keinen Anspruch auf Anerkennung im Glauben, aber es ist die einzige Weise, das anzunehmen, was Gott ohne Bezahlung anbietet. Glaube ehrt Gott und verschafft dem Menschen Gerechtigkeit. Gott hat den Betrag Gerechtigkeit als Gutschrift auf Abrahams Konto eingezahlt. Sein Glaube zählte als das, was es nicht war, als Gerechtigkeit von Gott. Das ist wichtig zu wissen. Um David geht es dann im Abschnitt ab Vers 6. Wie ja auch David den Menschen selig preist, dem Gott zurechnet die Gerechtigkeit ohne Zutun der Werke. Psalm 32, Vers 1 bis 2. David lebte unter dem Gesetz. Abraham nicht, weil zu seinen Lebzeiten noch kein Gesetz gegeben worden war. Das mosaische System kam erst 400 Jahre später. Doch David konnte, obwohl er unter dem Gesetz lebte, niemals unter den Bedingungen des Gesetzes gerettet werden. Und deshalb preist David den selig, dem Gott die Gerechtigkeit ohne Zutun der Werke zurechnet. Denn David hatte keine Werke. Allenfalls solche Werke, die böse waren. Und dementsprechend muss sich Gerechtigkeit himmelweit unterscheiden von den Werken und getrennt von ihnen sein. Gerechtigkeit muss auf einer vollständig anderen Grundlage ins Spiel kommen, wie Vers 7 betont. Selig sind die, denen die Ungerechtigkeiten vergeben und denen die Sünden bedeckt sind. Das ist ein direktes Zitat aus Psalm 32. Dieser Psalm ist einer der beiden großen Bußpsalmen Davids, der andere ist Psalm 51. Diese Verse sind das Resultat der großen Sünde Davids, seines Sündenbekenntnisses und der Wiederannahme, die darauf folgte. Selig sind die, denen die Ungerechtigkeiten vergeben sind. Sind Sie heute einer von den Seligen? Was mich angeht, bin ich froh, dass ich bei dieser Gruppe dabei bin, dass ich jener Zahl angehöre. Selig drückt diese wunderbare, unfassliche Freude aus, dass die Sünden vergeben sind. Das ist die wichtigste Feststellung überhaupt. Und David kannte das aus eigener Erfahrung. Ungerechtigkeiten heißt Gesetzlosigkeit. David hatte das Gesetz bewusst gebrochen. Er tat es nicht in Unwissenheit. Er wusste, was er tat. Und doch, er erhielt Vergebung. Vergeben sind bezieht sich auf einen fest umrissenen und vollendeten Vorgang der Vergebung. Ein hartgesottener Richter mag unter bestimmten Umständen Sünden verzeihen, aber hier ist die Rede von der Zuwendung Gottes, die den Sünder in seine liebenden Arme nimmt und ihn mit Freundlichkeit empfängt. Seine Sünden sind bedeckt. Wie denn? Weil Jesus Christus gestorben ist und sein Blut vergossen hat. Weiter mit Vers 8. Selig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Mit anderen Worten, fröhlich ist der Mann, dessen Schuld der Herr nicht seinem Konto zuschreibt. David war ein großer Sünder. Und Gott hat seine Sünde weggenommen, das hat ihm der Prophet Nathan gesagt. Nathan informierte David, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. 2. Samuel 12, Vers 13. Dennoch ist David auf bittere Weise zur Einsicht gebracht worden. David hat für sich selbst die Strafe festgesetzt beim Hören auf Nathans Erzählung vom reichen Mann. Als David hörte, dass dieser Reiche einem armen Mann sein einziges kleines Schäfchen weggenommen hat, antwortet er, »Der soll das Schaf vierfach bezahlen«, 2. Samuel 12, Vers 6. Vier der Kinder Davids wurden getötet, das Kind der Batseba, Amnon, sein Erstgeborener, Absalom und Adonija. Sorgen plagten David sein Leben lang. Davids Schuld wurde nicht seinem Konto verbucht. Und doch, ein anderer trug sie für ihn. Kein Wunder, dass er sagen konnte, selig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Paulus kommt dann noch einmal auf Abraham zurück, in Vers 9. Diese Seligpreisung nun, gilt sie den Beschnittenen oder auch den Unbeschnittenen? Wir sagen doch, Abraham ist sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Der Gedankengang kehrt zurück zu Abraham, um zu veranschaulichen, dass die Rechtfertigung universal gültig ist. Es hatte ja David vom Menschen unter dem Gesetz gesprochen, von seiner Freude, weil ihm die Sünden vergeben sind. Nun könnte ein Jude antworten, dass David zum Bund der Beschneidung gehörte, also nur Beschnittene diese Freude erwarten dürften. Aus diesem Grunde kehrt Paulus zu Abraham zurück, um zu zeigen, dass Abraham gerechtfertigt wurde, bevor das Gesetz gegeben und auch bevor er beschnitten war. In Vers 10 heißt es dann, wie ist er ihm denn zugerechnet worden, als er beschnitten oder als er unbeschnitten war? Ohne Zweifel nicht als er beschnitten, sondern als er unbeschnitten war. Gott gab Abraham dieses Versprechen, und der glaubte Gott lange, bevor es irgendeine Art von Übereinkunft gab, außer dass Gott gesagt hatte, er würde es tun. Abraham glaubte dem bloßen Wort Gottes. Und Paulus fährt fort in Vers 11. Das Zeichen der Beschneidung aber empfing er als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er noch nicht beschnitten war. So sollte er ein Vater werden aller, die glauben, ohne beschnitten zu sein, damit auch ihnen der Glaube gerechnet werde zur Gerechtigkeit. und ebenso ein Vater der Beschnittenen, wenn sie nicht nur beschnitten sind, sondern auch gehen in den Fußstapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte, als er noch nicht beschnitten war. Denn die Verheißung, dass er der Erbe der Welt sein solle, ist Abraham oder seinen Nachkommen nicht zuteil geworden durchs Gesetz, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Römer 4, Vers 11 bis 13. Gott gab Abraham dieses Versprechen lange bevor die Beschneidung eingeführt wurde. Abraham glaubte einfach Gott. Das war alles. Weiter mit Vers 14. Denn wenn die vom Gesetz Erben sind, dann ist der Glaube nichts und die Verheißung ist dahin. Denn das Gesetz richtet nur Zorn an. Wo aber das Gesetz nicht ist, da ist auch keine Übertretung. Deshalb muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen, damit sie aus Gnaden sei und die Verheißung festbleibe für alle Nachkommen, nicht allein für die, die unter dem Gesetz sind, sondern auch für die, die wie Abraham aus dem Glauben leben. Der ist unser aller Vater, wie geschrieben steht, 1. Mose 17, Vers 5, »Ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker, vor Gott, dem er geglaubt hat, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war, dass er der Vater vieler Völker werde, wie zu ihm gesagt ist, 1. Mose 15, Vers 5, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Römer 4, Vers 14 bis 18. Sie sehen, Gott rettete den Abraham allein durch Glauben. Deshalb muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen, damit sie aus Gnaden sei. Beachtenswert ist hier aber auch das andere. Abraham wurde genau genommen durch Glauben an die Auferstehung gerettet. Dazu äußert sich Paulus weiter in Vers 19. Und er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, und auf den erstorbenen Leib der Sarah. Es liegt nichts Verdiensthaftes im Glauben. Wie Sie sehen, gab es nichts bei Abraham, worauf er sein Vertrauen setzen konnte. Nichts, was er fühlen, nichts, was er sehen konnte. Nichts. Alles, was er tat, war, dass er Gott glaubte. Das ist so wichtig, dass Paulus in Vers 20 anfügt, denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre. Abraham war nicht wankelmütig. Das ist hier der ganze Gedanke. Er schaute von seinen Umständen weg auf die Verheißung. Er glaubte der Verheißung trotz der Tatsache, dass die Umstände sie unmöglich machten. Er setzte sein Vertrauen in die Verheißung um dessen Willen, der sie gab, und so gab er Gott die Ehre. Es ist so. Der Mensch wurde geschaffen, um Gott zu verherrlichen, aber durch seinen Ungehorsam tat er das Gegenteil. Und auch sie können Gott nur auf eine einzige Art ehren, nämlich indem sie ihm vertrauen. Um dieses Vertrauen des Abraham geht es auch in Vers 21. Und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Aufs Allergewisseste heißt, dass er bis oben mit diesem Wissen angefüllt war. Da war kein Platz mehr für Zweifel. Und daraus folgt, Vers 22, darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Bei diesem Glauben an die Auferstehung geht es um Leben. Leben von einem, der tot ist. Und dabei dreht es sich gerade um das, was Gott von Abraham bereit war anzunehmen. Glaube anstelle einer Gerechtigkeit, die Abraham nicht hatte. Gott erklärte ihn für gerecht wegen seines Glaubens an die gegebene Verheißung. Gott hatte ihm versprochen, einen Sohn aus der Grabstätte, nämlich dem Leib der Sarah, aufzuerwecken. Gott verspricht denen ewiges Leben, die glauben, dass er seinen eigenen Sohn aus dem Grab des Josef von Arimathea, dem Ort des Todes, auferweckt hat. Paulus weitet nämlich in den folgenden Versen 23 und 24 die Perspektive bis zu uns heute. Dass es ihm zugerechnet worden ist aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, sondern auch um unsertwillen, denen es zugerechnet werden soll, wenn wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten. Der Mutterleib Sarahs war ein Grab. Er war ein solcher Ort des Todes. Aber daraus kam Leben. Abraham hat Gott geglaubt. Das ist es, was der Herr Jesus Christus meinte, als er sagte, Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Johannes 8, Vers 56. Paulus geht in Vers 25 noch einmal speziell auf Jesus ein. Welcher ist um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Das ist Glaube, nicht nur an Christi Tod, sondern auch an seine Auferstehung. Der berühmte Bibelkommentator Matthew Henry hat es so gesagt. Im Tode Christi bezahlte er unsere Schuld, in seiner Auferstehung gab er uns unsere Quittung. Gott bringt denen Gerechtigkeit, die an den Tod und an die Auferstehung Christi glauben. Wie unerhört das ist! Sind Sie schon bis dorthin auf Gott zugegangen? Glauben Sie ihm? Das vierte Kapitel des Römerbriefs hat Paulus dazu verwendet, um zu erläutern, was Rechtfertigung heißt. Als Musterbeispiele von Menschen, von Sündern, hat Paulus Abraham und David uns vor Augen gestellt. Diese beiden sind nicht aufgrund ihrer guten Taten mit Gott ins Geschäft gekommen, vielmehr war es ihr Glaube an Gott, der ihr Verhältnis zu ihm begründet hat. Bei Durch die Bibel ist beim nächsten Mal der Anfang des fünften Kapitels des Römerbriefs das Thema. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.